Also das Erste, was man in den meisten Fällen tatsächlich braucht, insbesondere wenn man einen Marktplatz haben will, man braucht ein Produkt, was über einen Marktplatz handelbar ist. Punkt. Es gibt immer häufiger die Situation, dass sich klassische Geschäftsmodelle wie Handel, Eigenmarke mit Plattformgeschäftsmodellen kombiniere. Und bei Amazon sieht man das so schön. Da steht immer im Kleingedruckten verkauft von. Ja, Werbung ist ein großes Thema, aber ganz, ganz viele Geschäftsmodelle funktionieren eben nicht über Datenmonetarisierung. Was ist die Moral von der Geschichte? Ne? Wenn alles umsonst ist, bist du vielleicht nicht der Kunde, sondern das Produkt.
Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir automatisch über Plattformen. Wenn wir Airbnb anschauen, Amazon anschauen, Google anschauen, dann geht es immer um Skalierung, um Netzwerkeffekte, darum, Menschen in einem gesamten Ökosystem hineinzubringen und dann auch zu halten. Wir haben uns deswegen heute einen Studiogast eingeladen, der sich mit diesem Thema ganz intensiv beschäftigt hat in den letzten Jahren. Er hat erst Wirtschaftsinformatik studiert in Münster. Mit einem kleinen Ausflug nach Alabama, ist nach St. Gallen zur Promotion gegangen und ging aus St. Gallen auch nie wieder richtig raus. Mit einer Zwischenstation bei SAP, dass er hervorragend zum Thema Plattform passt. Er hat einen Navigator geschrieben, der anschaut, wie denn eigentlich Geschäftsmodelle, die plattformbasiert sind, eigentlich funktionieren. Und wir wollen uns heute mit ihm unterhalten, ob wir denn noch Chancen haben, hier in Deutschland und in Europa an diesem ganzen Geschäft mitzumachen und was wir tun müssen, um hier nach vorne zu kommen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Felix Wortmann.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf.
Felix, freut mich riesig. Ich gehe davon aus, ich lerne viel dazu. Das ist ja eine Welt, mit der ich mich eher seltener beschäftige.
Das hoffe ich auch. Aber ich bin gespannt. Wir werden eine tolle Diskussion haben. Ich freue mich auf das Gespräch.
Felix, jetzt sitzt in St. Gallen. St. Gallen, Schweiz, not famous for Plattformökonomie. Warum gerade St. Gallen? Was passiert denn da?
Ja, was heißt not famous? Ich würde sagen, die Hälfte, du hast ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, wo hapert es denn vielleicht auch bei uns, so ein bisschen kritisch angesprochen. Warum liegen wir in der Digitalisierung oder bei den Plattformthemen nicht vorne? Und da sage ich, es liegt irgendwo auch am Mindset. Ja, man braucht erstmal ein positives Mindset. Also nicht, warum gerade hier St. Gallen, sondern ja, gerade St. Gallen. Wir beschäftigen uns natürlich mit Betriebswirtschaft. Ich glaube, wir sind hier gut aufgestellt. Und mein Anliegen ist insbesondere jetzt nicht, das Thema Plattform so anzuschauen wie jeder, mit den Beispielen, die wir alle kennen, sondern so ein bisschen auf die Industrie zu schauen, auf unsere Produktunternehmen zu schauen und zu überlegen, was bedeutet denn für die Plattform? Ist das das Gleiche? Funktioniert das, was wir beim Airbnb und beim Google gelernt haben, auch für Industrieplattformen? Das ist so ein bisschen unser Startpunkt und da fühlen wir uns gut aufgehoben.
Sehr gut, jetzt kann ich ja ganz naiv sagen, ja, bislang funktioniert auch Wirtschaft so. Jemand hat eine Idee oder sieht einen Bedarf, stellt ein Produkt her und verkauft es irgendwie direkt oder über ein Händlernetzwerk und so weiter. Das ist doch Wirtschaft, oder?
Ja, so kann man Wirtschaft umschreiben. Ich denke, auch das Thema Plattform ist ja gar nicht so neu. Ja, also man hatte ja sehr häufig die Anlehnung zum Thema Marktplatz. Ja, also Marktplatz gab es auch schon im Mittelalter und auch schon vorher. Man trifft sich und tauscht Güter aus. So neu ist das Ganze ja auch gar nicht. Aber das Spannende für uns ist natürlich jetzt, dass wir durch die Digitalisierung hier völlig neue Möglichkeiten haben. Wir können uns viel besser vernetzen und bei so einem Amazon merkt man schnell oder jetzt auch so einem Temu oder wie die ganzen Plattformen heißen, die müssen jetzt nicht um die Ecke sitzen, wir müssen uns auch nicht physisch treffen, sondern wir haben völlig neue Möglichkeiten, uns hier zu vernetzen, über Grenzen hinweg. Und da sind wir relativ schnell beim Thema digitale Plattformen und da kommt dann schon das ein oder andere Neue einfach auch dazu.
Und wenn du auf Neues guckst, sind das neue Produkte oder Services, die dann von zum Beispiel Amazon nicht abgedeckt werden? Oder sind das tatsächlich alternative Formen, einen Markt zu organisieren? Womit beschäftigt ihr euch?
Wir beschäftigen uns tatsächlich mit beidem, ja, also ganz konkret zu schauen, was kann man denn jetzt machen mit Plattformen? Also nicht nur abstrakt drüber nachdenken, wie funktionieren die? Sondern aber auch verstehen, was macht eigentlich eine Plattform aus. Und eine Plattform macht ja aus, jeder redet immer über Netzwerkeffekte. Ja, aber was sind denn jetzt diese Netzwerkeffekte? Ich sag mal, da habe ich mal ein schönes Beispiel. Ich bin ja ein passionierter Wanderer in der Schweiz und da habe ich natürlich meine Lieblings-App. Und da sage ich mal ein bisschen gemein, dass mir völlig egal, ob meine Freunde, ob meine Familie die gerne haben. Ja, das ist völlig unabhängig davon. Ich nutze die und daraus habe ich meinen Wert. Ich weiß, wie das Wetter wird und da gibt es gute und da gibt es schlechte und ich habe meine Lieblings-App. Aber wenn wir über Plattformen und Netzwerkeffekte reden, dann funktioniert die Welt halt anders. Ja, also wir erinnern uns alle nochmal zurück. WhatsApp, wann war es? Vor 2-3 Jahren. Christoph Frauke, seid mal ehrlich, ihr habt auch abgeschworen, WhatsApp zu verwenden, oder? Es war die Zeit, wo es hieß, ganz böse WhatsApp. Es war wenigstens die Zeit, seid ehrlich, wo ihr Threema und Signal installiert habt. Die Zeit gab es ja, ne?
Ja. Oh. Und also wenn sagen wir ehrlich, so, die Zeit der Installation gab es, abgeschworen.
Die Zeit der Installation gab es. Und, Frauke, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Hand auf Herz, wer benutzt noch WhatsApp? Alle. Ja, warum? Weil wir halt feststellen, diese App funktioniert anders als eine Wetter-App. Ja, die hat nämlich den Nutzen vor allen Dingen darauf, wer benutzt die und wie viele benutzen die. Ja, der Nutzen steigt halt mit der Anzahl der Nutzer. Wie viel meiner Freunde, meiner Familie, meiner Geschäftspartner nutzen auch die App? Da kommt es gar nicht mehr so drauf an, hat die jetzt das schönste UI oder ist das am einfachsten, da Bilder einzubetten. Da kommt es einfach auf ganz andere Sachen an. Nämlich, wie viele Nutzer stehen dahinter? Und daraus erwächst mein Nutzen. Ja, also, und das ist ein Riesenunterschied. Und da merkt man ja auch die Gefahr. Wir reden ja im Augenblick auch viel über Regulierung. Ja, dass hier Digital Market Act gibt es ja gerade die großen Diskussionen. Apple muss mal seinen App Store öffnen. Man merkt auch, da können gefährliche Dynamiken passieren, dass sich nämlich Monopole bilden und auf einmal der Wettbewerb eben nicht mehr frei spielt. Und das sehen wir jetzt zunehmend. Das ist diese neue Welt der Plattformen und der Netzwerkeffekte.
Also da schließen sich ja viele Fragen an, aber das Stichwort Monopol ist natürlich eins, was auf der Hand liegt. Und deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob ihr euch damit beschäftigt, wenn sozusagen Alternativen entstehen, weil was angeboten wird, was bisher auf dem Markt einfach, sag ich mal, keinen Stand hatte. Ne? Also auf dem mittelalterlichen Markt gibt es halt, keine Ahnung, keinen Haarschneider, obwohl den es wahrscheinlich da auch gab.
Gab es auch keine Apps, ja.
Genau. Und also es gibt ja durchaus Dinge, die man bei Amazon noch nicht kaufen kann. Ja? Und dann macht es Sinn, dann wird sich jemand anders entwickeln, der dafür einen Marktplatz anbietet. Aber gesetzt, die würden alles anbieten, was spricht zunächst dagegen? Denn was du gesagt hast, sozusagen, alle bleiben auf WhatsApp, weil dort finde ich alle. Im Idealfall völliger Transparenz von Preisen und sich treffen können, könnte sich das ja alles auf einer Plattform abspielen. Also wo ist der Schnitt, wo du sagst, nee, wir wollen sie aber jetzt doch kleiner haben? Ist der inhaltlich getrennt oder wie denkt ihr darüber nach?
Ja, also erstmal ist es so, dass natürlich Plattformen völlig neue Möglichkeiten bieten. Ja, bei Amazon sieht man das. Ich kann auf einmal Sachen einkaufen, die ich vorher nicht so einfach einkaufen kann. Ich habe eine gewisse Convenience. Ich habe ein Angebot, was ich so noch nie hatte. Das gab es vorher so in dieser Form gar nicht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mal zu verstehen, dass uns auch Plattformen Sachen ermöglichen, völlig neue Sachen ermöglichen, die wir vorher gar nicht so hatten. Und ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, auch, ich sagte, wir kommen so ein bisschen eigentlich aus der klassischen Welt, ja, also der Produktwelt. Und da ist natürlich auch die Frage, was kann ich denn jetzt da Neues mit Plattformen eigentlich machen? Und das ist eigentlich das Spannende, weil ich hatte schon gesagt, wir kennen eigentlich alle nur die Standardplattformen, sag ich mal so ein bisschen böse, so ein Airbnb und so. Das haben wir auch alles verstanden. Aber es gibt natürlich auch in der Industrie spannende Plattformen. Das fängt mit ganz einfachen Beispielen an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Maschinensucher, Maschinenseeker oder Laserhub. Ja, da kann ich als Industrieunternehmen.
War schon Teil des Podcasts.
Ja? Ja. Maschinenseeker war schon Teil des Podcasts.
Laserhub,
ja, der Adrian. Ja, und das sind, denke ich mal, tolle neue Möglichkeiten, wie man sich koordinieren kann, dass ich halt tatsächlich auf einmal jemanden habe, der hilft mir, schnell meine Metallteile zu finden und produziert die für mich ganz, ganz schnell, so wie ich das möchte. Und jetzt das ist dann ganz, mal, ja, Christoph, bitte.
Jetzt hatte ich ja ganz naiv eingeleitet, Wirtschaft besteht doch aus irgendwelche Dinge tun und Produkte verkaufen, Bedürfnisse stillen.
Ja.
Ihr habt aber ein ganzes Buch geschrieben, es gibt ein Kartenset dazu mit über 50, inzwischen seid ihr, glaube ich, bei 88 Geschäftsmodellen rausgekommen. Gib doch mal ein paar Beispiele, was für Geschäftsmodelle gibt es denn, die wir gar nicht so mitbekommen im Alltag?
Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtige ist erstmal zu verstehen, dass es diese eine Welt und die andere Welt nicht gibt. Also da gibt es ein Overlap. Ich kann das mal ganz, ganz schön erläutern. Am Beispiel vielleicht Amazon, weil wir denken ja alle, Amazon ist eine Plattform, richtig? Und das ist alles neu. Aber das ist gar nicht so einfach. Diese Welten zwischen Produkt und Plattform verschwimmen zunehmend. Wie kann man sich das vorstellen? Nur, wenn wir mal anschauen, ist Amazon eigentlich relativ traditionell gestartet. Ne? Die waren eigentlich ein Händler, ein Online-Händler, aber das ist ein sehr klassisches Geschäftsmodell, Handel. Ich kaufe irgendwie was ein und ich verkaufe es. Und das haben sie dann revolutioniert. Revolutioniert insofern, als dass sie anderen erlaubt haben, auch auf ihrer Plattform was anzubieten. Ja, also vorher waren sie ein Händler und dann sind sie eine Plattform geworden, also auch Wettbewerber konnten auf die Plattform gehen und da was anbieten. Und viele Leute fragen sich dann schon, ja, wie kann man denn sowas machen? Wie kommt man denn auf die Idee, tatsächlich komplett jetzt seinen Wettbewerb da drauf zu lassen? Und die Antwort aus der Betriebswirtschaft ist relativ einfach. Solange die Marge, wenn ich selber mache, kleiner ist, als wenn ich ein Geschäft vermittel, ja, dann vermittel ich doch lieber das Geschäft. Und das war die einfache Logik, warum Amazon auch gesagt hat, völlig egal, wenn jemand anders das gleiche Buch auf meiner Plattform anbietet, wenn ich mehr an der Vermittlung verdiene, als dass ich selber die ganze Logistik mache, hey, dann mache ich das doch gerne, be my guest. Und das war das zweite Geschäftsmodell. Also das erste Geschäftsmodell, ich bin Buchhändler, online. Das zweite ist, ich bin eine sogenannte Light Marketplace, ein leichtgewichtiger Marktplatz. Und dann ist Amazon hingegangen und Logistik aufgebaut. Ich bin ein schwergewichtiger Marktplatz auf einmal. Ja? Schwergewichtig, warum? Ja, weil ich nicht nur mehr vermittle, sondern ich habe jetzt auch letztendlich eine Logistik eigene dahinter. Ich habe eigene genau. Ich habe Flugzeuge, ich habe Trucks, ich habe Lagerhäuser, komplette Logistikketten. Das heißt, jetzt sind wir schon bei drei Geschäftsmodellen. Das erste ist, ich bin Buchhändler. Das zweite ist, ich habe so einen leichtgewichtigen Marktplatz. Ich vermittle nur. Logistik macht der Verkäufer selber. Das dritte ist, ich biete auch noch Logistik an. Und das vierte ist der letzte Schritt. Ich weiß nicht, ob ihr Amazon Basics kennt. Amazon Basics ist nichts als die klassische Eigenmarke im Handel. Ja, das ist das, was wir aus dem Rewe, ja, ich schmeiß das immer durcheinander, aber in der Schweiz, hier ist das Prix Garantie bei der Migros und so weiter. Das ist ja auch nichts Neues. Und das Krasse ist da sogar, deswegen sind sie auch verklagt worden, die Amazons, dass sie sich angeschaut haben, wer sind eigentlich meine erfolgreichsten Verkäufer und kann ich das nicht selber machen. Das heißt, die haben sie runtergeschmissen mit eigenen Produkten und verdienen da doppelt und dreifach Geld.
Wir fallen so noch mehr Geschäftsmodelle bei Amazon ein. Ich kann bei Amazon zum Beispiel das komplette Fulfillment und das Produkt bauen und vermarkten lassen. Das heißt, ich habe nur eine Idee, ich habe nur eine Hülle im Marketing.
Ja.
Und Amazon ist auch ein großer Datenhändler.
Meine Kernbotschaft war, und das ist auch die Kernbotschaft vom Buch, es gibt immer häufiger die Situation, dass sich klassische Geschäftsmodelle wie Handel, Eigenmarke mit Plattformgeschäftsmodellen kombiniere. Und bei Amazon sieht man das so schön. Da steht immer im Kleingedruckten verkauft von. Das kann Amazon selber sein, das kann jemand anders sein. Und shipped by steht da im Englischen immer. Da sehe ich nämlich, wer macht die Logistik. Ja? Ganz, ganz spannend. Also immer mehr diese klassische Welt, alte Welt, Produkt oder Handel und neue Welt, Plattform, das vermengt sich immer mehr. Und das ist genau das, was wir im Buch aufgegriffen haben, was wir versucht haben aufzuarbeiten.
Felix, warum sind so viele Produkte kostenlos für mich als Endverbraucher?
Ja, ich meine, da gibt's ja den klassischen Facebook-Witz, den kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, wo sich zwei Schweine im Stall unterhalten und das eine Schwein zum anderen sagt, er ist total super hier, ey, das Essen einfach erste Sahne und das zweite, ja, und die Übernachtung ist auch frei. Was ist die Moral von der Geschichte, ne? Wenn alles umsonst ist, bist du vielleicht nicht der Kunde, sondern das Produkt. Das ist ja der alte Witz und letztendlich ist es das, was man ja in der Betriebswirtschaft die indirekte Monetarisierung nennt. Ich gewinne Kundendaten und vermarkte dann diese Kundendaten. Im Wesentlichen ist das natürlich dann Werbung das große Stichwort, dass immer wieder ich natürlich hier über Werbung ein Stück weit Geld verdiene. Auf der anderen Seite, ja, Werbung ist ein großes Thema, aber ganz, ganz viele Geschäftsmodelle funktionieren eben nicht über Datenmonetarisierung. Ich glaube, wir sehen immer häufiger, ich sehe auch in vielen Brainstorming-Sessions immer, ja, da verkaufen wir die Daten und die sammeln wir. Und da sage ich immer, Achtung, gibt es da sowas wie ein Thema Privacy, was man mal sauber, also Privatsphäre, Datenschutz, was man sauber reflektieren sollte. Und B, kenne ich neben Werbung nur sehr wenige Modelle, wo das tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert.
Und was ist dann der nächste Schritt? Wo gehen dann die Leute gedanklich hin, wenn ihr in diesen Workshops seid? Sozusagen sich verabschiedet vom Datenverkaufen?
Ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal, und das ist auch Teil des Buches, wir haben da einfach ein Vorgehen, wie ich mir quasi so ein Geschäftsmodell, so ein Plattformgeschäftsmodell erstmal zusammenbauen kann, so ein Geschäftsmodell, wie wir sagen. Und im zweiten Schritt kann ich dann überlegen, wie ich das hochziehe. Also wir unterteilen das ein Stück weit in zwei Schritte. Und ich glaube, das Erste ist immer ganz, ganz wesentlich. Ich habe auch zwei Kinder und was man von Kindern wunderbar lernt, ist, die sind unheimlich kreativ, aber nicht, weil man denen Definitionen von Plattformen gibt, sondern weil man denen Beispiele gibt, ganz einfache Beispiele. Und durch die Rekombination entsteht das Neue. Ja, das einfach mal intuitiv erfasst, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deswegen ist in unserem Buch die erste Phase schlicht und einfach Ideate. Das sind einfach 3x7, also wir haben 7 Plattformkategorien, wo wir jeweils 3 Beispiele haben, wo wir einfach mal zeigen, was gibt's alles Mögliche für Plattformen. Wir ermuntern die Leute in ihrer Industrie aktiv zu werden. Was sind die Plattformen, mit denen ich eigentlich eh schon was zu tun habe, die ich aus dem Privaten kenne, die ich aus dem Geschäftlichen kenne, um so zu starten, um einfach mal sich in die Welt reinzudenken und einfach von Beispielen kommen, dann in einen systematischen Ideation-Prozess, wie das ja auf Neudeutsch heißt, also kreativ, was können wir machen? Und dann stellen wir Möglichkeiten bereit, das auch systematisch zu durchdenken. Es gibt unterschiedliche Arten von Plattformen und da helfen wir ganz aktiv zu sagen, komm, lass uns doch mal schauen, was für eine Art von Plattform, welche Ideen hattest du da und wie können wir das jetzt ein bisschen systematisch durchdenken? Das ist das, was wir versuchen und das ist das, wie wir versuchen, die Leute an die Hand zu nehmen.
Jetzt ist ja ganz viel Geld in Produkte geflossen und auch in Plattformideen. Ich komme aus der Automobilindustrie, ja, da war die Idee, wir werden die Plattform für dann alle möglichen Online-Services oder auch um unseren eigenen Stack möglichst breit in die Industrie zu bringen. Was sind denn die Voraussetzungen? Wann kann denn ein Plattformgeschäft gelingen? Denn was offensichtlich ist, die Marktkraft der Automobilhersteller hat nicht gereicht, um attraktiv zu sein, zum Beispiel für Entwickler, die Software jetzt nochmal gerade für Fahrzeuge schreiben oder irgendwelche Services auf Fahrzeugen laufen lassen wollen. Was sind denn die wichtigsten Kriterien, damit so ein Plattform-Business wirklich fliegen kann?
Ich glaube, das ist ja das klassische Beispiel, ein Smartphone on Wheels. In unserer Industrie oder in der Automotive-Industrie spricht man immer von Quatsch. Ja, Smartphone on Wheels, sagt man immer. Und die Überlegung ist genau das, was du dargestellt hast. Ne? So, ja, wir haben da so ein Auto und für Smartphone können wir ganz viele Apps runterladen. Und warum soll das nicht auch fürs Auto gehen? Ne? So die Überlegung, und das klingt ja erstmal auch ganz logisch. Wir haben da jetzt ja riesen Monitore drin, da muss das ja möglich sein, ne? Und ich glaube, die erste Überlegung ist halt tatsächlich, dass man sich das Thema Machbarkeit mal anschaut. Nicht überall entstehen Märkte. Warum ist das so? Was ist jetzt vielleicht im Auto doch deutlich schwieriger als beim Smartphone? Bleiben wir einfach mal bei dem, was wir Infotainment-System im Auto nennen, nämlich den großen Bildschirm, den man da sieht und den Tacho und so weiter. Da gibt es ja die besten Ideen. Man bringt Spiele. Ich kann mir jetzt meinen Tacho so umdesignen. Wir kennen das alle aus den Computerspielen. Also wir natürlich nicht, aber unsere Kinder natürlich. Genau. Aber warum ist das jetzt vielleicht doch nicht so einfach? In ganz, ganz vielen Industrien ist die Welt halt deutlich komplexer. Im Fahrzeug beispielsweise haben wir Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, da darf nicht jeder im Cockpit mal irgendwie irgendwelche Farben verändern. Und die Größe muss stimmen, die Symbolik muss stimmen, das muss hinterher abgenommen werden. Ja? Ein Fahrzeug braucht eine Freigabe. Ich kann auch nicht alles klein laufen lassen auf irgendwelchen Monitoren und da piepst es und alles Mögliche passiert. Also diese naive Vorstellung, das funktioniert wie eine App, ist mit Sicherheit nicht so. Das ist hochreglementiert, was da im Fahrzeug passieren kann. Und das ist schon mal die erste große Hürde. In der Industrie mal eben Apps auf irgendein Steuerungssystem spielen, Da können Arme abgeschnitten werden, da können Maschinen Menschen verletzen, da können große Schäden entstehen. Da gibt's Haftungsfragestellungen. Das geht weit über das hinaus, was mit so einem Handy tatsächlich passieren kann. Das wird ganz gerne vergessen. Und Christoph, du weißt auch, so Apps, im App Store, da sind Millionen von Entwicklern. Aber wenn ich mir jetzt einen VW angucke, einen Mercedes, einen BMW, die alleine, die verkaufen hunderttausende Autos, das mag viel sein, aber für einen Entwickler hunderttausende potenzieller Kunden, ich muss viel investieren, ist das erstmal wenig. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder größere Märkte, dass es attraktiv wird, dass hier App-Entwickler kommen und was zusammenstellen. Also die Märkte sind zum Teil einfach tatsächlich selbst im Automotive zu klein, dass hier was Tolles entsteht.
Wo findest du denn für Europa dann einen Standort? Du hast ja schon darüber gesprochen, dass wir haben nicht die Plattformen, die sich durch das Handy ergeben, die sich durch die Cloud ergeben und so weiter. Aber wir haben sehr viel Industrie. Und wir hatten jetzt schon LaserHub angesprochen. LaserHub ist ja eine Art virtueller Metallverarbeiter, also der im Prinzip Aufträge bündelt, aber eine eigene Wertschöpfungskette hat, also selber entsprechend reingeht. Welche funktionierenden Plattformideen kennst du denn hier aus der europäischen Ecke? Also wie kann sowas entstehen? Und wie kommt man dann auch die ersten Schritte weiter? Also wie komme ich denn dann, wenn ich so eine Idee gehabt habe, tatsächlich dorthin, dass ich diese kritische Masse auch erreiche? Denn ich glaube, es gibt schon so eine Todeszone irgendwo in der Mitte, wo ich von der Idee bis zur Skalierung kommen muss. Wie geht man denn da vor? Was könnte funktionieren?
Ja, du hast ja zwei Themen angesprochen. Einmal das Thema Beispiele. Und da vielleicht auch, um da einfach mal mit anzufangen, es gibt, wenn man so will, wenn man die Welt in zwei Teile unterteilen will, gibt es auf der einen Seite die Marktplätze. LaserHub ist so ein Marktplatz, da treffen sich Käufer und Verkäufer. Bei LaserHub geht es um Metallteile. Da gibt es auch andere. Mein Lieblingsbeispiel ist auch noch Windturbine.com, ist auch ein tolles Unternehmen aus Deutschland. Ist der größte Secondhand-Marktplatz für Windturbinen. Und da merkt man schon, das ist halt, das kriegt man nicht auf Amazon. Das ist so spezifisch. Da passiert auch viel drumherum. Ja, also da geht es dann um Logistik, um Vertrauen, gerade in der Branche. Da gibt es andere Plattformen, die in Deutschland viel diskutiert werden. Chemondis ist ein Chemiemarktplatz. Ja, ganz spannend, in der Schweiz gibt es auch ein Produktunternehmen, was auch so einen Marktplatz, wenn man so will, geschaffen hat. Fürs Parken. In der Schweiz wird größtenteils, im Gegensatz zu Deutschland, digital bezahlt und da gibt es eine App. Und da wird man lachen, das ist ein Unternehmen, ein Produktunternehmen mit 150 Mitarbeitern, die haben klassischerweise Parkautomaten und Schranken gemacht. Auf gut Deutsch, die haben Eisen und Stahl gebogen. Ja? Und die sind heute Marktführer in der Schweiz, sie sind das PayPal des Parkings in der Schweiz. Ja? Also 80% aller digitalen Parktransaktionen oder vielleicht sogar noch mehr laufen über die. Es geht sogar so weit, dass hier auch schon kritisch geäucht wird, ob die nicht eine kritische Marktmacht haben. Und da sieht man halt, jede Parktransaktion, jede, was weiß ich nicht, zweite, dritte Parktransaktion in der Schweiz, wenn nicht mehr, läuft mittlerweile über diese Plattform. Ja? Und was hat man da geschafft? Da hat man geschafft, die Städte, ja, die ja diesen Parkraum besitzen, es geht im Wesentlichen auch um öffentliche Parkzonen, zu verknüpfen mit entsprechend den Autobesitzern, die halt parken wollen. Und da gibt es eine App und die ist sehr erfolgreich.
Jetzt hast du zwei Beispiele genannt, also zwei Aspekte. Das eine ist ja der Zugang. Also ich besitze einen Zugang zu den Städten, ich besitze eine Fähigkeit, die ganz wesentlich ist. Ja. Du hast aber implizit noch was anderes genannt. Und ich glaube, das resoniert auch ganz viel mit der Autoindustrie. Es muss irgendwie einen Nutzen erfüllen. Das könnte auch Entertainment sein, aber in dem Fall ist es eben das Parken oder irgendetwas Sinnvolles. Du stillst ein Bedürfnis der Menschen. Und ganz häufig sehen wir natürlich auch den Versuch, irgendetwas zu konstruieren, ohne dass es diesen Bedarf gibt. Ja? Gibt es noch mehr von solchen Faktoren, damit das fliegen kann?
Ja, vielleicht, wir waren jetzt gerade mal, ich glaube, das Wichtigste ist, man muss immer viel über Beispiele reden, weil dieses Thema ist so abstrakt, ja, Und dieses Parking Pay, Digital Parking, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das Laserhub, das Windturbine.com, das sind die Beispiele, über die ich am Anfang auch gesprochen habe. Die muss man mal verinnerlichen, da muss man sich mal 10 von anschauen. Dann sieht man da schon die Gleichteile und da fängt es da auch im Kopf an zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir sind manchmal, das sage ich jetzt als Akademiker, ein bisschen zu kopfgetrieben in Deutschland unterwegs. Ja? Nachdenken schadet nicht, aber auch manchmal einfach ein bisschen übers Beispiel kommen, Mut zu machen, das ist wichtig. Vielleicht, Christoph, ich komme gleich dazu, vielleicht es gibt noch eine zweite Kategorie, die ist für uns ganz, ganz wichtig auch. Und das sind die sogenannten Innovationsplattformen. Ja, das ist das, was man vom Smartphone kennt. Ich habe da irgendwie ein Smartphone und dann gibt es ganz viele Apps on top. Und das ist auch total wichtig, weil unsere Industrieplattformen, da spielt das auch eine Rolle. Im Auto spielt das eine Rolle. Ich möchte da irgendwie Apps haben im Infotainment. Wenn ich eine Automatisierungsplattform rausgebe, wie beispielsweise Bosch Control X, dann möchte ich auch, dass andere da relativ schnell das System erweitern können mit Apps, sodass wir hier ein weiteres Beispiel haben aus der Industrie. Ich kann aber auch noch ein Beispiel geben, was ziemlich erstmal komisch klingt. Es kommt auch von Bosch Healthcare Solutions. Das ist ein Testsystem, das nennt sich Vivalytic. Und zwar geht es darum, Point-of-Care-Tests. Also ich habe so ein Automat, der ist so groß wie so ein Kaffeeautomat oder Kaffeemaschine. Da vorne kann ich eine Testkartusche reinstecken und da kann ich einen Test vor Ort durchführen. Zum Beispiel beim Covid muss ich nicht einen Test ins Zentrallabor schicken und der wird ausgewertet, sondern ich kann zum Beispiel im Emergency Center in der Notfallaufnahme direkt einen Test machen. Und das gibt es nicht nur für Covid, sondern das kann ich für alle möglichen Tests machen. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, jetzt habe ich nicht ein Smartphone und Apps, sondern ich habe jetzt eine Testmaschine, einen sogenannten Analyzer und ganz viele Testkassetten. Das sind im übertragenen Sinne jetzt die Apps. Das sind also nicht mehr digitale Komponenten, sondern hier gibt es jetzt externe. Jetzt gibt es eine Firma Bosch, die stellt dieses Testgerät her. Und jetzt gibt es andere Hersteller, sogenannte Bio-Content-Anbieter, die bieten jetzt diese Tests an. Das heißt, ich habe auch diese Konzepte, die ich eigentlich aus dem App Store kenne, auf einmal mit physischen Produkten. Ja? Und ja, das ist ein spannendes Modell. Die sind relativ erfolgreich damit unterwegs. Da tun sich also völlig neue Sachen auf. Dieses App-Konzept kann ich in die Industrie bringen. Ich kann sie bis in die Physik bringen. Und das sind einfach spannende Sachen, die sich hier auftun. Jetzt aber zurück zu dir, Christoph. Ja, jetzt fragst du immer noch, wie mache ich es denn jetzt?
Nein, lass uns da genau mal weitermachen. Du bist ja auch mit dem Bosch IoT Lab eng verbunden. Das heißt, du hast auch Einblicke in die Bosch-Welt. Und wie es der Zufall will, die Bosch-Villa hier, also eines der Gründungsorte hier, ist vielleicht mal 400 Meter von mir entfernt. Jetzt ist das ja ein Paradebeispiel für ein extrem erfolgreiches deutsches, ja mittelständisches, mag man gar nicht mehr sagen, Unternehmen, großes Unternehmen. Und dass er aber davon gelebt hat, in der Vergangenheit eben Produkte anzubieten. Ja, also da kam jemand an und wollte ein Produkt haben, also als Dienstleister, oder man hat seine eigenen Produkte, seine eigenen Sensoriken und so weiter entwickelt und verkauft. Was muss ich denn, und da kommen wir wieder zum Thema Mindset zurück, das du ganz am Anfang angesprochen hast, was muss ich denn im Mindset ändern, wenn ich jetzt so eine Produktmannschaft habe, Ingenieure, die wollen ein Produkt machen und die sollen jetzt auf einmal nicht nur das beste Produkt bauen, sondern auch ein skalierbares, ein Plattformprodukt bauen, wie eben zum Beispiel diesen Analyzer, den du gerade beschrieben hast. Was ist da anders?
Ich glaube, was erstmal fundamental anders ist, ist ein Stück weit die Herangehensweise, dass man tatsächlich jetzt einfach auch nicht mehr denkt, so nach dem Motto, was ist das nächste Produkt, sondern wirklich auch ein bisschen in diese Plattformdenke reingeht, ein bisschen versucht zu verstehen. Wir reden ja auch viel von Ecosystem. In der einfachsten Verständnis ist, wir haben es mit vielen Anspruchsgruppen zu tun, dass man da offen ist. Und dass man vielleicht auch, ich habe gerade auch wieder mal vom Elon Musk ein paar Videos gesehen und ich finde das immer beeindruckend, weil Stichwort Thema Mindset, wir fangen immer damit an, wo sind denn die Probleme? Wie können wir etwas fortschreiben? Ja, auch beim Thema Auto. Beim Elon Musk ist immer das, wenn ich dir ganz viel Geld gebe und du es komplett anders machen könntest, wie würdest du es tun? Das ist das Mindset. Und das ist ein komplett anderes Mindset, immer zu hinterfragen, komplett zu hinterfragen, wie kann ich Sachen auch fundamental anders machen, nicht gleich im Hier, Jetzt mit den Problemen gefangen zu sein, sondern mutig auch mal nach vorne zu denken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mutig nach vorne zu denken, auch mal, ja, wirklich mutig zu sein und nicht immer nur als erstes an Compliance zu denken. Das sind alles wichtige Themen und nicht immer gleich auch an Ethik zu denken. Das sind auch wichtige Themen, ich sage das nicht, aber das fehlt uns, glaube ich, ein bisschen, erstmal auch mutig in die Zukunft zu denken, visionär zu sein, dann aber auch einen gewissen Realismus dabei zu haben. Das gesund zu paaren ist unheimlich schwierig.
Das, was du gerade gesagt hast, ist ja letztlich plattformunabhängig. Das wäre ja auch so, wenn man ein neues Produkt entwickelt, dass man da mutig denkt und sagt, ich kann jetzt meine Raketen auch wieder landen lassen. Ja, das ist ja zunächst mal keine Plattform. Und wenn ich dann aber Satelliten von anderen Leuten damit hochjage, dann ist es, hat es einen Plattformcharakter. Ja. Also geht ja in beide Richtungen. Warum würdest du sagen, hat die Digitalisierung oder ist das für viele Unternehmen eine lohnenswerte Aktivität zu überlegen, kann ich zur Plattform werden, digital oder analog? Also Marktplatz im Mittelalter war analoge Plattform.
Ja, also ich wehr mich da immer so ein bisschen dagegen, also wenn man zu sehr Richtung Plattform strebt. Warum? Ich sag mal, letztendlich hat sich ja nicht viel geändert. Ich übertreibe ein bisschen. Ja, es geht immer noch um das Gleiche, nämlich um innovativ sein. Warum muss ich innovativ sein? Ja, Innovation bedeutet Premium, bedeutet Führerschaft, bedeutet, ich kann Premium abrufen im Preis. Ich kann hochbezahlte Mitarbeiter bezahlen. Es dauert eine gewisse Zeit, bis jemand kommt und es nachmacht. Ich verliere meinen Wettbewerbsvorteil. Ich brauche etwas Neues, um mich zu differenzieren. Das ist in das Spiel, das wir schon seit Jahrzehnten spielen, wo wir immer extrem gut waren, weil es um die physikalische Welt ging. Nun hat sich an diesem Kreislauf, dem Innovationskreislauf, nichts geändert. Das dreht sich vielleicht ein bisschen schneller. Und eine Möglichkeit, sich zu differenzieren, ist Digitalisierung. Eine Möglichkeit, sich zu differenzieren, ist Plattform. Und da entstehen durch die Digitalisierung völlig neue Möglichkeiten. Deswegen sage ich mir, es ist mir völlig egal, wie du dich differenzierst. Du musst dich differenzieren, sonst bist du nicht mehr Premium. Wir brauchen diesen Premium-Anspruch hier, um mit unseren Maßstäben uns international zu behaupten. Und da muss ich halt jede Idee ausschöpfen. Punkt. Und Plattform-Idee ist eine davon. Wenn du andere Ideen hast und ohne Plattform auskommst, bitte, be my guest. Aber Plattform ist halt eine Idee, wie ich hier erfolgreich sein kann und mich differenzieren kann.
Ich habe in den USA, wenn wir nochmal analog gehen und den Friseur uns da vor Augen führen, der auf dem Marktplatz vielleicht seinen Stand gefunden hat. Aber was ich da überraschend fand immer war, dass es viele Friseurläden gab, die tatsächlich als Plattform fungiert haben. Also die einzelnen Stühle einfach geleast haben oder also ne, viele selbstständige Friseure sich im gleichen Raum getroffen haben und aber eigentlich völlig unabhängig voneinander geschäftlich unterwegs waren.
Kann man also sich das quasi vorstellen? So ein Roomsharing? So ein
Roomsharing? Ja, also okay. Genau, der Friseursalon, ne, man braucht halt einen Laden, der einigermaßen groß ist, und aber der einzelne Stuhl gehört einem einzelnen Friseur, der selbstständig unternehmerisch tätig ist. Ja. Wie könnte man denn diese Art von Plattformmodell, die ja nicht anders ist als bei Amazon, zählt einer auf der gleichen Webseite, verkauft einer auf der gleichen Webseite. Lässt sich das in unerwarteten Bereichen denken? Also mir kommt gerade die Frage in den Kopf, würde das im Gesundheitssystem helfen? Könnte man sich Krankenhäuser so vorstellen? Gibt es Industrien, wo du das gesehen hast, wo du sagtest, oh, hätte ich selbst auch nicht dran gedacht, dass die hier profitieren können?
Ja, es gibt immer wieder, sag ich mal, Cases, die extrem spannend sind. Ich glaube, im Gesundheitswesen ist das Thema Plattform sehr zentral, je nachdem, wie man das genau definiert. Aber man sieht ja, wie heiß das auch umkämpft ist mit dem mit der digitalen Patientenakte. Und nicht umsonst möchte man das ja. Warum? Weil man es natürlich auch auf der einen Seite für Effizienz nutzen möchte. Ja, also man möchte effizienter werden und da weiß ich, dass es da viele Datenschutzleute gibt, die da sehr emotional werden. Auf der anderen Seite sage ich mir, schreib mal einen Brief und schreib mal eine E-Mail, was geht schneller? Ja, also da sind schon riesige Effizienzpotenziale drin, die man heben kann. Und das zweite Thema, was wir natürlich auch da vielleicht haben, ist, ja, es heißt ja so, Datenspenden ist das neue Blutspenden, nicht umsonst. Ne? Jeder, der selber chronisch krank ist, der bekommt ein ganz anderes Verhältnis dazu, wie ich letztendlich Daten verwende und wie ich Daten teile. Ich selber bin jetzt Diabetiker. Meine Daten liegen seit 15 Jahren auf einer amerikanischen Cloud. Ja, wir reden immer über elektronische Patientenakte. Die amerikanischen Unternehmen, als Diabetiker trage ich einen Sensor am Arm, die gehen alle in die amerikanische Cloud. Klicke ich da ja? Natürlich, weil der Nutzen für mich so hoch ist, dass ich bereit bin, jede Pille zu schlucken. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal schmunzel ich da auch mit dem Kopf und sag ganz ehrlich, die Diskussion ist nicht ehrlich, weil die echt betroffen sind, denken ganz, ganz anders darüber nach als der normale Bürger. Und das ist halt schwierig. Aber das ist so ein Bereich. Es gibt andere Bereiche, die auch ganz spannend sind. Es gibt ja von Innovationsplattformen, nun nehmen wir heute so ein GitHub oder so, das sind Plattformen, die wahnsinnig viel für Innovation sorgen. Jeder kann seine Idee online stellen, mit anderen zusammenarbeiten. Ein Beispiel. Ich kann mir Geld besorgen heute über Plattformen. Ne? Also wir haben Kickstarter, die ist nicht mehr ganz so beliebt, aber auch andere Formen. Ich kann in der Produktion mit anderen zusammenarbeiten. Wir haben gerade schon uns drüber unterhalten, Control-X. Ja, ich kann auf einmal mein Fertigungssystem nicht mehr selber programmieren, sondern zum Teil mit App Store machen. Ich kann Dienstleistungen anbieten rund um mein Produkt. Ja, also heute Produktbeschreibungen, die bessere Produktbeschreibung finde ich doch heute auf YouTube. Ja, wenn ich wissen will, wie nehme ich mein Produkt jetzt, jeder, der eine Anleitung mal gelesen hat, hat mir gerade eine schöne, darf ich jetzt nicht sagen, wenn ich das Bosch Lab mache, aber hat mir gerade eine Miele hier so ein Sauger gekauft. Ja, das beste Unboxing-Video findet man im Internet. Ja. Finanzplattform, bezahlt wird heute mit PayPal. Ja, wenn ich irgendwo was lernen will, auch ich privat, ich gehe auf Udacity, Udemy, ich bilde mich da fort. Ja, wenn ich irgendwie Daten speichern will, ja, dann suche ich mir eine Cloud-Plattform. Alle unsere Bereiche, auch im Unternehmen, wir reden da von der Value Chain, in jedem Bereich gibt es heute Plattformen. Überraschende, nicht überraschende, das Phänomen ist einfach total breit.
Felix, ich gehe jetzt nochmal rein, sozusagen an den Wissenschaftler in dir plädieren mit der umgekehrten Version von Christophs Frage. Wann klappt es nicht?
Also das Erste, was man in den meisten Fällen tatsächlich braucht, insbesondere wenn man einen Marktplatz haben will, man braucht ein Produkt, was über den Marktplatz handelbar ist. Punkt. Da gibt es gerade auch bei europäischen Unternehmen sehr, sehr, in der Fachsprache nennt sich das Spezifität. Ja, Specificity, das ist Transaktionskostentheorie, 40 Jahre alt, aber die einfach ganz einfach sagt, wenn du halt einen Atomreaktor kaufen willst, dann gehst du nicht auf den Marktplatz und kaufst den, sondern das sind sehr spezifische Transaktionen, die bilateral gelöst werden. Dafür brauche ich keine Plattform, dafür wird es keine Plattform geben. Sehr übertrieben, aber manchmal muss man auch daran erinnern, nicht jedes Produkt ist geeignet, hier tatsächlich über eine Plattform gehandelt zu werden. Das ist das Erste. Dann ist es auch eine Frage, also das war das Produkt. Dann ist es natürlich aber auch eine Frage des Unternehmens. Wer bin ich, wenn ich eine Plattform anbieten will? Konkretes Beispiel. Ich habe über windturbine.com gesprochen. Das ist ein ganz kleines Startup. Warum hat das denn nicht ein etabliertes Unternehmen gemacht, die selber Windturbinen haben? Ja? Die könnten das doch viel besser. Die haben doch schon etablierte Kunden. Bei einer Plattform ist häufig wichtig, ich brauche auch eine gewisse Neutralität. Es kommt darauf an, wie nimmt man mich wahr, meine Konkurrenten, meine Partner. Und wenn ich als Feind wahrgenommen wird und da kommt jetzt ein Monopolist und der sattelt noch einen obendrauf, dann bin ich da von Anfang an ein Stück weit in einer Mission Impossible unterwegs. Ja, also auch das ist ganz, ganz wichtig. Als großes Unternehmen ist es auch häufig wichtig zu überlegen, kann ich das wirklich? Ist das wirklich so dicht an meinem Kerngeschäft, an dem, was ich kann? Oder ist da nicht doch ein Startup schneller, besser als ich selber? Das sind einfach ein paar Informationen, Produkt, Unternehmen, die ganz, ganz wesentlich sind, ob ich hier erfolgreich bin oder nicht.
Felix, vielen Dank für diese guten Basics zum Thema Plattformökonomie. Was ich vor allem mitgenommen habe, erstens, ist es keine schlechte Idee, in St. Gallen zu studieren oder auch zu promovieren und zu arbeiten. Zweitens, wenn wir über Plattformen sprechen, dann schauen wir natürlich immer auf die Amazons dieser Welt, auf die ganz wenigen. Aber was du gerade aufgezeigt hast, sind da so viel mehr Dinge. Und dann kam mir in den Sinn, naja, ich habe ja auch hier Plattformen. Ich habe nur eine Wasserleitung, ich habe nur ein Stromnetz. Das heißt also, es geht an vielen Stellen gar nicht darum, dass es die Plattform gibt, sondern wie wir mit denen umgehen, wie wir dann dort Geschäftsmodelle wieder offenlegen, öffnen oder auch regulieren. Also insofern bleibt auch sehr viel Hoffnung, dass wir genau die Dinge, die nicht nur Software sind und die nicht nur der Datenverkauf und Werbung sind, genau die hier lösen mit unserem großen Rucksack an Erfahrung aus dem industriellen Bereich. Großartig, dass du bei uns warst. Und ich denke mal, wir werden noch viel von dir hören und lesen, noch an unsere Hörer. Wir haben ja nochmal in den Shownotes den Link zu deinem Buch. Das ist sehr empfehlenswert und generell zu Uni St. Gallen, die viel zum Thema Geschäftsmodelle gemacht hat.
Ja, Christoph, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Und Frauke, Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Super, vielen Dank. In the world we explore, did you wonder? Business science galore, bites and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along. Dig, dig, dig deeper. Science and sync. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flat. From cloud to cyber, shining in the night.
Digital ever.